Shopcast FM.
E-Commerce für die Ohren.
Gesponsert von Webbasiert.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shopcast FM. Heute reden wir über Varnish und was es damit auf sich hat und ist es wirklich der super Beschleuniger, von dem alle denken, dass er es ist. Darüber reden wir mit Adrian, der war schon mal hier und ist Experte für Varnish bei Max Cluster und hat seinen Kollegen Sebastian mitgebracht, der ihn bei Fragen auch gerne unterstützt und von dem er, wie er sagt, sehr, sehr viel auch zu Varnish gelernt hat. Außerdem mit dabei ist Edin heute.
Hallo.
Hallihallo. Und wer sich wundert, dass heute irgendwas anders ist, es ist heute irgendwas anders. Nämlich der Niklas ist nicht da. Ich bin also nicht Niklas, sondern Carmen. Und ich vertrete oder mache heute die Moderation statt Niklas, der eben heute im Urlaub ist. Und das sei ihm auch wirklich sehr, sehr gegönnt. Passend dazu hat Adrian, wer ihn jetzt nicht sehen kann, weil er die Folge hört, ein wirklich sehr, sehr urlaubsträchtiges Hemd an. Genau, der vielleicht gleich noch erzählen kann, was es damit auf sich hat. Und ich möchte aber mit einer schönen Anekdote starten, die du erzählt hast, Adrian, nämlich, dass der erste Bug, den du bei Shopware eingereicht hast und der angenommen wurde, welcher war?
Sorry, dass ich nur reingrätsche. Ja. Also das ist eine Gewohnheitssache, weil wir den vierten Host ja nicht so lange dabei haben. Mhm. Aber natürlich fehlt da auch der Christian dabei. Er ist heute
ja,
auch
stimmt.
nicht dabei.
Genau. Ja, stimmt. Christian ist heute auch nicht dabei. Der ist ja noch recht frisch, genau, bei uns dabei. Der ist heute auch nicht dabei. Ja. So.
Ja, Carmen, vielen Dank, Edin, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich hatte ja beim letzten Mal, wo ich dabei war, schon über Redis gesprochen, hat mir sehr viel Spaß gemacht und freue mich echt, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Diesmal habe ich mir Unterstützung mitgebracht, Sebastian. Wie du schon erwähnt hast, ja, von Sebastian lerne ich immer noch super viel, insbesondere auch Varnish. Deswegen dachte ich mir, ist das doch eine gute Gelegenheit, ihn für technische Rückfragen dann nochmal hinzuzuziehen.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, was du schon angesprochen hattest, ist mein erster akzeptierter Shopware-Bug. Es ging tatsächlich um Varnish und ist natürlich auch immer so ein Meilenstein, wenn man so seinen ersten Bug einreicht und dann wird er auch noch akzeptiert und irgendwann auch noch gefixt. Dann macht das einen natürlich auch so ein bisschen stolz, würde ich auch schon mal sagen. Und da ging es tatsächlich um Varnish. Also ich will euch jetzt nicht mit den Details nerven, aber es ging um Cache-Leeren bei Varnish.
Ja, dann fangen wir vielleicht genau einfach mal mit der Frage an. Also ich habe mir das Thema sehr, sehr gewünscht, weil ich ja schon seit Jahr und Tag irgendwie Online-Shops aufsetze und immer mal wieder dieser Wunsch an mich rangetragen wurde, wollen wir Varnish einsetzen. Und das fühlt sich immer so an, als wäre es so die eierlegende Wollmilchsau und wenn man Varnish nimmt, ist alles gut und dann ist der Shop schnell und dann kann einem irgendwie nichts mehr passieren. Und da ist ja immer so diese Kosten-Nutzen-Rechnung auf der einen Seite und eben die Frage, ist es wirklich die Lösung für alles? So, und das sind so die Fragen, die ich so hier mitgebracht habe. Also ist erstmal so die Frage, was ist denn Varnish und was kann Varnish denn alles?
Ja, Varnish, wenn man es so will, ist im Prinzip, würde ich jetzt erstmal behaupten, einfach ein Reverse-Proxy, der vor der eigentlichen Anwendung läuft und alle Anfragen erstmal entgegennimmt. Und das ist halt auch der große Vorteil, weil es halt vor der eigentlichen Anwendung, also vor Shopware beispielsweise liegt. Varnish funktioniert aber, um es jetzt mal im Generellen zu sagen, Varnish funktioniert natürlich auch mit vielen anderen Anwendungen, Magento etc. etc. Aber es liegt halt vor der Anwendung und wenn eine Anfrage reinkommt und Varnish die aus dem Cache beantworten kann, dann muss die Anwendung nicht durchlaufen werden. Das heißt, man spart sich PHP-Ladezeiten, Datenbank-Ladezeiten, das ganze Geraffels, nenne ich jetzt mal so, was hinten dran hängt, das spart man sich einfach. Das ist halt gerade bei der TTFB, was ja, also Time to First Byte, was ja im E-Commerce schon eine gewisse Rolle spielt, oder allgemein im Internet, ne? Man möchte ja immer eine schnelle Webseite haben. Und gerade da spielt halt TTFB eine große Rolle. Und wenn die schnell ist, dann wird die Webseite auch schnell ausgeliefert. Und das ist natürlich ein absolutes, ja, ich nenne es jetzt mal so martiale Killer-Feature. Ja, also ich würde warnen für viele Shops oder für viele Webseiten generell einfach empfehlen. Es gibt halt nur ganz gewisse, ja, oder es gibt halt gewisse Ausnahmen oder, ja, Zustände, wo man sagt, ja, okay, da macht jetzt Warnisch vielleicht keinen Sinn.
Ich hatte mal einen Vortrag, gesehen und da wurde irgendwie gesagt, dass Shops, die sehr häufig eine Aktualisierung erfahren, nicht für Warnisch geeignet sind und Shops, die halt im Prinzip fast unverändert ihren Bestand präsentieren, gut für Warnisch sind. Ist das so?
Ja, absolut. Also du kannst dir das ja im Prinzip so vorstellen, ob du jetzt deinen lokalen Cache aus dem Shopware hast, also lokal auf der Festplatte oder ob der in Redis drin liegt oder ob der in Warnisch drin liegt. Wenn du halt häufig Änderungen da drin hast, wird, egal welche Cache-Art du nutzt, wird der ja immer wieder invalidiert. Also das heißt, Objekte, die vorher im Cache gespeichert sind, werden dann wieder rausgeworfen. Und je nachdem, wie häufig das passiert, sinkt natürlich immens die Effizienz einfach, mit der so ein Cache agieren kann. Das heißt, ja, wenn jetzt alle 5 Minuten der Cache geleert wird, beispielsweise, ja, dann ist die Effizienz natürlich relativ niedrig, aber sie ist trotzdem noch da. Das heißt, da gehört es dann dazu, da muss man dann abwägen. Möchte man den Aufwand betreiben für den Vorteil, das ist ja ein technischer Aufwand, den man einfach betreiben muss, sei es darum, dass der Shop konfiguriert werden muss, aber auf der anderen Seite muss natürlich auch die beziehungsweise der Dienst Warnisch an sich konfiguriert werden, was für viele erstmal so ein, ich nenne es jetzt mal ein rotes Tuch ist, weil die Berührungspunkte da halt relativ wenig sind bei vielen tatsächlich und deswegen wagen sich eher wenige einfach daran, das zu konfigurieren. Mhm.
Ich würde kurz einhacken an die Frage, ob ein Shop jetzt besonders viele Updates hat und deshalb nicht für Warnisch geeignet ist. Die finde ich eigentlich schon geht in die falsche Richtung, denn ein Cache hast du sowieso und in der Regel hast du einen Full-Page-Cache eingebaut. Und ob der jetzt, wie Hartgren gerade gesagt hat, auf Platte liegt oder in Redis oder sozusagen in Warnisch, also externalisiert ist, das ändert ja nichts daran, dass du einen Cache hast. Und wie häufig der invalidiert wird, ändert sich nicht daran, welches sozusagen Cache-Backend du nutzt. Das heißt, also natürlich
lohnt sich immer dann.
Ja, es lohnt, das ist dann wieder, was Adrian auch erwähnt hat, Frage des Aufwands. Ne? Aber erstmal grundsätzlich kannst du sagen, weil Warnisch davor sitzt, kannst du noch ein paar mehr Vorteile, noch ein paar mehr Millisekunden Time to First Byte rausholen. Und es lohnt sich, wenn du Kapazität brauchst. Nicht einzelne Seiten Ladezeit, sondern halt wirklich tausende Zugriffe pro Minute. Weil Warnisch skaliert deutlich besser, weil es genau dafür gemacht ist, als PHP-Prozesse, die irgendwie mehrere CPUs brauchen und so. Da ist es so ein Kapazität-Ding, nicht unbedingt ein reines Geschwindigkeitsding, sondern eben sehr viele Besucher gleichzeitig, die auch potenziell die gleichen Pages aufrufen, das ist natürlich noch besser. Also Landingpages bei Aktionen oder ein oder zwei beworbene Kategorien, die häufigsten Produkte und sowas. Da zieht das richtig, sag ich mal.
Aber du würdest also sagen, wenn ich jetzt, ich sag mal so, meine 200 Besucher am Tag habe, für die lohnt es sich jetzt nicht, das einzusetzen, weil das jetzt für Einzelne gar nicht so viel bringen würde, erst wenn da so quasi unter gewisser Last man ist, dass es dann erst überhaupt das Ganze entfaltet. Weil ich habe jetzt so gedacht für mich, okay, wenn ich TTFP, also vielleicht sollen wir den Bericht nochmal auch für die Leute, die das noch nicht irgendwie draußen kennen, nochmal so plastisch darstellen, das ist sozusagen die Zeit, wo der Server mit der Arbeit fertig ist und jetzt Daten sind, glaube ich, beim Browser angekommen, jetzt fängt der Browser den Shop zu bauen, im Browser selbst. Bringt es da auch nicht was für die wiederum, wenn der jetzt dann durch vielleicht von, keine Ahnung, 2 Sekunden Aufbauzeit jetzt auf vielleicht 0,1 sinken kann, beispielsweise?
Absolut. Deswegen, also ich persönlich, ich würde immer Warnisch davor setzen. Egal, ob ich 5 Besucher am Tag habe oder 500 oder 5000 oder 50.000. Weil wie du sagst, die TTFB oder beziehungsweise wenn die Dinge im Cache liegen und die ausgeliefert werden, hat das einen enormen Vorteil. Es muss halt gar nichts mehr an PHP oder Sternchen, gar nichts mehr an PHP durchgerendert werden, an Datenbank abgefragt werden etc. Du lieferst einfach nur die Webseite aus dem Cache aus. Es ist im Prinzip praktisch wie ein Asset, ein statisches Asset, was ausgeliefert wird. Und dann, es stellt sich halt auch dann, wie Sebastian sagte, die Abwägung, die ökonomische Abwägung. Ist mir der Aufwand das wert, für meine 5 oder für meine wenigen Besucher am Tag die Webseite schnell zu machen? Entschuldige. Möchte ich den Aufwand betreiben? Weil das sind ja Shop-Betreiber, die jetzt beispielsweise eine Agentur haben, die müssen die ja dann auch beauftragen und auch entsprechend bezahlen. Und manche denken sich, ja, okay, mein Shop, der hat 5 Besucher am Tag, das Kosten-Nutzen-Faktor ist da jetzt noch nicht so hoch. Aber ja.
Aber dann ist ja die Folgefrage, was ist denn der Aufwand? Also was kommt denn da auf einen zu, wenn man jetzt sagt, so erstmal brauche ich ja Varnish ja als installierten Service. So, das ist ja das eine. Das haben ja nicht alle Server vorliegen. So, oder nicht alle Hoster haben das, ne? Also Max Cluster hat es, andere auch. So, aber das ist ja so das Erste, was ich brauche. So, und was brauche ich denn dann noch?
Ja, da muss man jetzt unterscheiden. Also es gibt erstmal Varnish als Open-Source-Variante. Mhm. Dann gibt es auch noch, ich nenne es jetzt mal so die Premium-Variante, die mit einer Subscription bezahlt werden muss. Da gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied tatsächlich. In der Funktionalität jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so, aber die Open-Source-Variante unterstützt kein SSL. Das ist ja gerade im E-Commerce-Bereich schon mal ein absolut übel. Essentieller Part, genau, weil ne, jeder kennt es, Zahlungsmodalitäten in eine Webseite eintragen, die nicht verschlüsselt, das ist ganz schwierig.
Nicht zu vergessen, dass Google wahrscheinlich einen sofort aus dem Ranking rausschmeißen würde, wenn man nur HTTP benutzen würde.
Genau, ja. Wahrscheinlich das auch. Ja, da gibt es natürlich auch Alternativen. Nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Hostern gibt es wird im Prinzip dasselbe Verfahren genutzt. Es wird vor dem Varnish nochmal ein weiterer Webserver als SSL-Offloader hingestellt. Ob das häufig dann wahrscheinlich ein Nginx oder vielleicht auch ein Apache, je nach Hoster. Bei uns ist es Nginx. Das heißt, der nimmt dann die HTTPS oder die SSL-Verbindung an und reicht dann die unverschlüsselte Anfrage auf derselben Maschine einfach an den Varnish weiter. Und also das ist schon mal ein Punkt, den man unterscheiden muss. Das heißt, der Aufwand besteht nicht nur darin, Varnish selber als Dienst zu installieren eventuell, wenn der nicht vorhanden ist, sondern man muss sich natürlich auch dann noch ein bisschen da mit der Thematik außenrum beschäftigen, das SSL-Offloading durchführen und ja. Also wenn einem das der Hoster nicht abnimmt, ist das natürlich schon dann, muss man schon so ein bisschen wissen, was man tut, glaube ich. Gibt natürlich auch hier und da Tutorials im Internet dazu, aber darüber hinaus, wenn man Varnish verfügbar hat, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so kompliziert. Gerade bei Shopware beispielsweise. Shopware bietet für die aktuellen 6er-Versionen oder beziehungsweise für die ganzen 6er-Versionen alle in der Dokumentation entsprechende Varnish-VCL-Konfigurationen. Das ist ein essentieller Punkt, diese Konfiguration ist immer anwendungsabhängig. Das heißt, nehme ich jetzt diese Konfiguration und hätte ein Magento drunter, würde das natürlich hinten und vorne nicht funktionieren. Also diese Konfiguration beschreibt in etwa, wie Varnish Anfragen handeln soll. Das heißt, welche Anfragen soll ich einfach nur durchlassen, ohne gecached zu werden? Stellt sich zum Beispiel die Frage nach API-Requests oder sonstigen, die will man in der Regel nicht gecached haben und so weiter. Also diese ganzen Internas, die werden in dieser Varnish-VCL-Konfiguration definiert und die stellt halt Shopware zur Verfügung. Das heißt, im Prinzip reicht es, wenn ich diese Standard-Konfiguration nehme, dann muss ich noch ein, zwei kleine Symfony-Konfigurationen in Shopware anpassen und schon funktioniert das. Mhm. Sternchen. Ja.
Da wollte ich aber gerade fragen. Trotzdem würde ich sagen, würdest du auch nicht jetzt irgendwie jemanden raten, der gar keinen Hosting-Server-Hintergrund hat, zu sagen so, ach ja, ich buche mir jetzt mal einfach puren Linux-Server und installiere irgendwie jetzt mal Varnish und nehme das von Shopware und packe das irgendwo dahin, ohne zu verstehen, wie das Ganze zusammenspielt. und damit jetzt meinen Shop zu betreiben, oder? Das wirst du schon sagen, sollte jemand machen, der auch irgendwie Ahnung von Hosting hat. Also genauso wie viele andere Sachen, die mit dazugehören zu einem Hosting mit dazu.
Absolut. Ich meine, das würde ich sowieso niemandem raten, einen offenen Webserver, also einen Webserver zu betreiben, komplett ohne Ahnung davon zu haben. Gerade im Internet, ne? Wir wissen ja alle, das Internet ist nicht nur gut, es kann auch böse sein, gerade wenn dann die Bots wieder unterwegs sind mit ihren Vulnerability-Scannern, fällt sowas natürlich an jede Schwäche in der Webserver-Konfiguration direkt auf und wird natürlich auch missbraucht. Also gerade wenn man keinen Bezug zu Webservern und den Diensten dahinter hat, wenn man vielleicht einfach ein sehr guter Entwickler ist, aber keinen Bezug zur Administration hat, sollte man den vielleicht nicht von Grund auf aufsetzen und das gegebenenfalls dann einfach entweder einen entsprechenden Hosting-Dienst auswählen, der das direkt anbietet, oder ja, jemanden machen lassen, der das dann sicher auch konfigurieren kann, weil gerade wenn man einen Online-Shop betreiben will, möchte man natürlich nicht so ein eventuelle Schwachstellen. Es muss ja auch gewartet werden im Nachgang. Also es reicht ja nicht nur, das einmal zu installieren und dann hat man nach 3 Jahren da eine komplett veraltete Webserver-Version, die sag jetzt mal, offen ist in alle Richtungen und nur noch für Schadsoftware missbraucht wird. Ja.
Man kann vielleicht an der Stelle kurz einwerfen, dass es natürlich auch sozusagen Vanish as a Service gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie eure Policy da ist, ob man die Namen von irgendwelchen Anbietern nennen darf.
Du bist...
Ich bin mal natürlich gemutet. Wir können allgemein einfach bei dem Thema bleiben, also worauf du hinaus willst halt. Also, und dann, das okay. Könnte auch sein, dass es Anbieter da gibt, da draußen, die das genau anbieten. Ja.
Okay, dann erwähne ich den Namen nicht. Da ist es natürlich möglich, wenn man jetzt sagt, ich habe eben die Anforderungen und ich habe für mich ein wahrscheinlich positives Kosten-Nutzen-Verhältnis, aber ich habe nicht die Fähigkeiten, die Kenntnisse, ich habe auch nicht das Personal, um jetzt das selbst alles zu administrieren, dann suche ich mir den entsprechenden Dienstleister, der eben mir Vanish sozusagen als Proxy vor meinem Webshop dann betreibt und ich muss nur noch in Anführungszeichen meinen Shop konfigurieren und dann immer so ein bisschen drauf achten, gibt es Probleme, ne? Die meisten Anbieter haben dann so ein Interface, wo man reingucken kann, hey, läuft hier alles? Also sowas gibt es auch. Da muss man dann auch wieder natürlich eine Kosten-Nutzen-Abschätzung machen, nicht kostenlos, bla bla bla. Aber grundsätzlich ist es erstmal möglich, es zu betreiben mit eben entsprechend unterschiedlichen, sag ich mal, Dienstleistern. Ne? Mhm.
Ja, jetzt habe ich ja die schöne Chance, eine Frage zu stellen, die ich schon immer fragen wollte. Nämlich, was ich noch nie so richtig verstanden habe, ist, wenn ich Cache, aber also das hatten wir im Vorgespräch. Magento hatte ja Blöcke, so diese kleinen Layout-Schnipsel. Und dann konnte ich natürlich sagen, cache mir nicht den Warenkorb-Bubble mit der Zahl drin, ne? So damit der sich aktualisiert, wenn ich ein Produkt in den Warenkorb lege. Dass es einfach ist, einzelne Seiten nicht zu cachen, wie den Checkout, kann ich nachvollziehen. Aber wie ist das in Shopware? Also wie wird denn in Shopware irgendwas ausgeschlossen, was bitte nicht gecached werden soll?
Ja, das ist eine interessante Frage tatsächlich, weil Magento hatte das schon sehr, sehr lange und Shopware hat es bisher noch nicht, aber es ist angekündigt. Das heißt, in zukünftigen Versionen ab 6.7 gibt es die sogenannten Easy-Blöcke. Mhm. Das heißt, also das bedeutet im Prinzip, aktuell funktioniert Vanish in Verbindung mit Shopware so, dass, nehmen wir beispielsweise die Startseite. Die Startseite hat einen Header mit einem Menü, die hat oben rechts diesen schönen Warenkorb, in der Mitte vielleicht ein paar Produkte und unten den Footer. Die wird so, wie sie wenn eine Anfrage jetzt für die Startseite reinkommt, schickt Vanish die an das Backend, weil es die nicht vorrätig im Cache hat. Das Backend schickt es an Vanish zurück, diese Seite, und Vanish speichert die so, wie sie ist, einfach. Das heißt, da wird jetzt nichts rausgenommen, auseinandergenommen oder so. So wie sie ist, wird sie im Cache abgelegt und der Nächste, der diese Seite anfragt, bekommt die einfach so. Shopware hat es bisher so gelöst, beziehungsweise Shopware 6, dass ich nenne es jetzt mal dynamische Elemente, wie zum Beispiel dieses, wie hast du es schon genannt, Warenkorb-Bubble, dass der Warenkorb-Bubble oben dynamisch nachgeladen wird mit JavaScript beziehungsweise Ajax dann einfach. Das heißt, die Standardseite wird immer mit null Artikel im Warenkorb gespeichert und die Aktualisierung findet dann im Prinzip durch den Browser getriggert statt. So kann man dann auch immer praktisch jedem Besucher dieselbe Seite ausliefern und muss sich nicht darum kümmern, habe ich jetzt aus Versehen was gecached, beispielsweise einen Warenkorb von meinem vom Vorbesucher der Webseite. Das möchte man ja auch eher nicht haben. Hat Vor- und Nachteile, beziehungsweise diese Easy-Blöcke, muss man sich jetzt so vorstellen, ich hatte eben schon erwähnt, diese Seite besteht aus Header mit einem Menü, Inhaltsteil und einem Footer. Die wird so komplett gespeichert in dem aktuellen Prinzip, nenne ich es jetzt mal. Aber dieser Header zum Beispiel mit der Navigation, der taucht ja eigentlich auf fast jeder Seite auf. Das heißt, ob bin ich jetzt in einer Kategorie-Seite oder einer Produktseite, den Header mit dem Menü oben habe ich im Prinzip immer. Genauso wie den Footer, der ändert sich selten bis nie. Das heißt
auch
aber
nicht das Copyright, genau. Das
genau.
Ändert sich auch nie.
Das ändert sich auch selten. Das heißt aber auch, dass jede dieser Seiten, wenn ich jetzt die Startseite habe, eine Kategorieseite und eine Produktseite, habe ich, ja, ich nenne es jetzt mal, was viele aus dem E-Commerce-Bereich wahrscheinlich kennen, Duplicate Content. Also ich habe duplizierten Content, den ich in jeder Seite zwischenspeichern muss. Das nimmt natürlich auf der einen Seite den Speicherplatz weg, weil Varnish hat ja auch einen gewissen Speicherplatz, bestenfalls im RAM, der aber dann natürlich teuer ist, deswegen will ich den so niedrig wie möglich halten. Und auf der anderen Seite habe ich halt immer eine komplette Seite. Das heißt, wenn ich die jetzt aufteilen würde, würde ich doch sagen, okay, ich nehme einfach den Header und den Footer raus und mach daraus einen eigenen Block. Und das sind halt diese ESI-Blöcke. Mhm. Das heißt, das konnte halt Magento auch früher schon. Du hast halt einfach definiert, okay, das ist jetzt mein Header-Bereich oder mein Header-Bereich mit der Navigation und allem. Und dann ist das getrennt voneinander behandelt worden und auch so von Varnish gespeichert worden. Das heißt, es hat einmal seinen Header als Seitenteil gespeichert, seinen Content-Bereich und den Footer. Und wenn die nächste Anfrage reinkommt für die Startseite, hat es das daraus zusammengesetzt. Kommt jetzt die Anfrage rein für die Produktseite, hat es halt nur noch den Header und den Footer genommen und den Content-Bereich aus der Produktseite. Also so kann man sich das, glaube ich, am einfachsten vorstellen, dass das kleine Puzzlesteine sind, die man auseinandernehmen kann und dann je nach Anfrage wieder zusammensetzen kann.
Das heißt, wäre ich in der jetzigen, also noch nicht 6.7er Shopware-Version, noch abhängig davon, dass dynamische Elemente mit JavaScript irgendwie integriert werden. Also wenn ich jetzt eine Filternavigation habe oder irgendwas, was vielleicht ja auch aus einem Plugin kommt, wo ich dann irgendwie gucken müsste, ob das eben geliefert werden kann über JavaScript.
Genau, ja, das passiert nur leider sehr selten, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich habe auch viele Shops oder gesehen, die bestimmte Plugins haben, um beispielsweise die Warenverfügbarkeit in den Kategorieseiten anzuzeigen. Und die sind meistens nicht darauf so ausgelegt, dass das alles schön cachebar ist. Das heißt, teilweise machen die schon bei einer einzelnen Änderung von der Warenverfügbarkeit, wird halt direkt der Cache auch wieder invalidiert. Und da sind wir wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Wenn halt der Cache häufig invalidiert wird, sinkt natürlich auch entsprechend meine Effizienz einfach. Jetzt mal unabhängig von der Art des Caches, also ob das jetzt Varnish, Redis oder auf dem der Plattencache ist, invalidiert heißt, die Seite wird beim nächsten Aufruf, muss die neu berechnet werden und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Und daran sieht man natürlich dann auch die Nachteile, wenn man das jetzt nicht in einzelne Blöcke unterteilt. Und da habe ich natürlich auch große Hoffnung, dass sich das dann entsprechend gut durchsetzen wird mit den neuen Shopware-Versionen und dass da richtig profitiert wird. Ja. Dann werden nämlich auch einzelne Blöcke nur invalidiert oder einzelne Elemente.
Wo gibt man das dann an? Auch in dieser Konfiguration gibt man dann die Blöcke an oder gibt man dann, also wo definiert man dann die Blöcke, die gecached werden sollen?
Das kann zum Beispiel mit den X-Keys passieren. Das sieht man das ist ein Thema, auf das wir wahrscheinlich später nochmal kommen. Ich muss das jetzt aber mal ein bisschen vorgreifen. Das sieht man zum Beispiel, ja, oder ich greife es jetzt mal ein bisschen vor, sonst wird das ein loser Faden hier.
Die Shopware Frage ist dann, wie man Cache leert oder was ist jetzt die, die du eigentlich beantwortest?
Genau, also also Caches leeren beispielsweise mit X-Key. Das ist ein Modul für Varnish. Das speichert im Prinzip, kann man sich so vorstellen, ich sage mal Text-Storage. Wenn man Varnish für Shopware verwenden will, muss man, wenn man nicht X-Key verwendet, eine zusätzliche Redis-Instanz dazu haben, die dann die ganzen Tags speichert. Das heißt, Varnish gibt jedem Element.
Wer übrigens nicht weiß, was Redis ist, wir haben da eine Folge zu, nur so ganz kurz.
Mit wem denn überhaupt?
Wir zeigen jetzt mal alle drauf. Ja, bei mir ist er da.
Genau. Sehr schön. Nein, das heißt, wenn man nicht das X-Key-Modul von Varnish verwendet, sondern nicht das X-Key-Modul, dann muss man zwingend ein Redis verwenden, was als Tag-Store dient. Tags sind für Varnish, muss man sich so vorstellen, jedes Element kriegt eine eigene ID, was in Varnish gespeichert wird. Das besteht dann meistens aus der URL, dann kommen noch ein paar Header mit dazu. Es gibt auch Ausnahmen, also nicht alle. Und daraus wird dann eine ID generiert und erzeugt, damit auch Varnish die Sachen oder die Objekte immer wieder adressieren kann. Shopware würde dann einzelne Elemente einfach anhand dieser IDs leeren. Und ab neueren Versionen, das ist ab 6.4.17, meine ich, kann Shopware auch mit X-Keys umgehen. Das heißt, man kann sich diese ganze Redis-Instanz noch zusätzlich sparen und diese Tags einfach im Varnish selber speichern. Also Varnish bietet da ein eigenes Modul an, wo man die Sachen speichern kann. Und das ist übrigens auch noch ein Hinweis, ab neueren Versionen, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, ich meine auch ab 6.7, ist es zwingend notwendig, X-Key zu verwenden. Das heißt, die alte Methode mit der Redis-Instanz ist, ich nenne es jetzt mal ein Auslaufmodell, End of Life, ist praktisch schon gegeben. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man natürlich dann auch entsprechend die X-Key-Variante wählen. Das sieht man dann in der Shopware-Dokumentation ganz gut, wenn man sich diese VCL, die wir eben schon mal angesprochen hatten, nimmt. Da gibt es spezielle Versionen, einmal für X-Key und einmal für Nicht-X-Key.
Das heißt, mehr muss ich gar nicht beachten oder muss man in der Konfiguration mehr machen? Das klingt jetzt so, je mehr dazu kommt, desto komplizierter wird es oder ist das…
Also man macht eigentlich nicht mehr, man macht nur was anderes. Also das ist im Prinzip… Wie ich eben schon erwähnt hatte, du schaust ja in der Regel, so fängt es immer an, du gehst in die Shopware-Dokumentation, wählst deine Shopware-Version aus und da hast du dann, ich glaube, bis zu drei verschiedene Varnish-Konfigurationen, von denen du eine auswählen sollst. Das heißt, es gibt dann die Soft-Purge-Variante, es gibt eine Hard-Purge-Variante und es gibt eine X-Key-Variante. Und Soft- und Hard-Purge, die werden in Zukunft irgendwann deprecated sein, also End of Life gehen. Und deswegen, würde ich dann einfach nur die X-Key-Variante auswählen. Und auch die Shopware-Symfony-Konfiguration, es ist nicht mehr, es ist nur eine andere. Von daher, es ist nicht mehr Aufwand, ganz im Gegenteil, sondern weniger, weil du sparst ja die Redis-Instanz.
Ja. Was mich halt vielleicht da nochmal interessiert, also wenn wir wechseln von quasi Vollseiten, Full-Page-Caching, was wir jetzt, glaube ich, haben, ne, hin zu dieser Blöcke. Vielleicht, ich weiß nicht, du kamst auch in die Richtung, das fragen wolltest, aus der Sicht deines Shopware-Programmierers. Jetzt weiß ich nicht, ob natürlich dein Wissensbereich ist. Ich frage es einfach mal irgendwie so plump in die Runde. Heißt das, ein Developer, der jetzt, so wie du schon sagst, versehentlich sehr oft oder absichtlich oder wahrscheinlich eher versehentlich Cache invalidiert oder es einfach sich keine Gedanken drüber macht und dadurch natürlich irgendwie die Ladezeiten oben an oben enorm gehen, er wird es dann hinterher einfacher haben, muss er trotzdem was beachten, dass der nicht was falsch macht, trotzdem ständig Cache zu invalidieren oder weil es klingt so ein bisschen stückweit so, als müsste er dann, kann er nichts mehr falsch machen. Also das ist jetzt so vielleicht für mich die Frage.
Okay, aus der, ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein hauptberuflicher Entwickler. Ich bin ein Administrator. Deswegen ist meine Erfahrung in dem Bereich auch nur so ein bisschen dünn. Da würde ich dann auch nochmal auf Sebastian zurückgreifen, weil also normalerweise diese ESI-Blöcke, die werden integriert, indem man bestimmte HTML-Kommentare einsetzt. Aber da kann Sebastian, glaube ich, gleich noch mehr zu sagen, nehme ich mal an. Und wenn man jetzt Plugins oder so entwickelt, die auf diesem Prinzip aufbauen, muss man natürlich seine Ausgabe HTML entsprechend auch anpassen. Also es ist nicht einfach nur, ich brauche nichts zu tun, wenn es einmal konfiguriert ist, wenn ich entwickle. Aber wenn ich es optimieren möchte, dann muss ich natürlich entsprechend bestimmte Techniken einfach beherzigen.
Ich nehme die Einladung an. ich kann aber tatsächlich aus der Shopware-Welt gar nicht so viel beisteuern. Ich kann aber aus meiner eigenen, also ich bin dann mehr im Magento zu Hause, kann daraus was sagen. Und zwar in Magento hast du klassisch innerhalb des Layouts definiert, das war das, was Carmen mit Blöcke meinte, ne? Hast du definiert, ist dieser Block cachebar, nicht cachebar. Und was du dann auch mal machen konntest, ich bin jetzt allerdings nicht sicher, ob das bei Magento 2 durchgehend so war oder nur in den allen ganz frühen Versionen, du konntest den Block als dynamisch kennzeichnen. Und ein dynamischer Block wäre jemand, der eben dann quasi ausgeklammert werden muss und nicht cachebar ist, aber halt nachgeladen werden kann. Und das wäre so eine Voraussetzung für die Möglichkeit als Entwickler, wenn ich jetzt ein Shopware-Template entwickle und sage, okay, ich möchte eine Kategorieseite, wo zu jedem Produkt auch meine aktuelle Warenverfügbarkeit existiert, ohne aber die komplette Liste der Produkte zu invalidieren. Einfach nur, dass nur die Warenverfügbarkeit nachgeladen werden kann. Dann müsste ich halt in meinem Template, was ich dann erstelle, müsste ich irgendwie dieses Div oder was auch immer man dann nimmt, um diese Warenverfügbarkeit zu laden, darzustellen. Das müsste ich dann entsprechend kennzeichnen, damit die Rendering Engine versteht, hier, statt dem tatsächlichen Content, muss ich einen sogenannten ESI-Block einfügen, damit Varnish dann weiß, diese Information muss ich nachladen. Das Wichtige dabei ist, da muss man sich dran halten, wie Shopware das implementiert. Das heißt, man muss da die entsprechende Doku lesen, wenn das dann soweit ist, dass es released ist, weil Shopware muss das oder wird das wahrscheinlich vereinheitlichen, damit eben dieser Controller, der den ESI-Content am Ende generiert, also für Varnish zur Verfügung stellt, damit man sich an dessen Standards hält. Ne? Denn nur dann kann das effizient sein. Wenn dann jeder anfängt, seine eigenen ESI-Controller zu entwickeln, dann kommen wir ins Teufelsküche. Das heißt, einfach ein bisschen abwarten. Ich kenne jetzt nicht, wie weit der Release-Candidate oder wie weit das ist bei Shopware 6.7. Und dann eben in die Doku gucken, hey, wie ist das mit den ESI-Blöcken gedacht?
Ich denke mal, also was vielleicht auch kam, ja, da du ja, glaube ich, erst in Shopware 6 in Shopware-Welt eingestiegen bist, ne? Also Shopware 5 konnte auch ESI. Also das hat ja schon mal funktioniert. Das heißt also, die werden da schon Erfahrung mitbringen. Und das, so habe ich es auch in Erinnerung, dass die es auch in Shopware 5 gemacht haben. Ich meine, dass es da auch da gerade dafür erstmal einen separaten Controller gab, den man dann umsetzen müsste, zusätzlich zu dem Standard-Controller, meine ich, dass es so war, der halt auch diese dynamischen Sachen nachgeladen hat. Also ich denke mal, es wird wahrscheinlich auch in die Richtung mit Shopware 6.7 dann gehen.
Zur Aufzeichnung der Folge sind wir übrigens bei der 6.6, vielleicht das dazu, weil Adrian eben sagte, die 6.4 ist ja, die wirkt schon recht alt. Also im Moment sind wir bei der 6.6 und gucken dann auf die 6.7, die aber bestimmt nicht mehr dieses Jahr kommt, denke ich mal.
Aber guter Hinweis, weil wir tatsächlich manchmal so eine oder andere Folge ein halbes Jahr später veröffentlicht hatten. Ja, genau. Da könnte man,
also ja. Zur aktuellen, jetzt gerade. Ne? Ja.
Und das, glaube ich, betraf auch Adrian auch.
Ja. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt nur noch davon, dass Shopware 6.7 morgen released wird, ja, und dann müsst ihr das natürlich entsprechend timen.
Aber bleiben wir nochmal in der 6.6, weil du sagtest, also ich habe dich ja einmal Shopware installieren und Varnish auch einfügen sehen und das ging ratzfatz. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, okay, ich habe jetzt diese VCL, was übrigens heißt Varnish Configuration Language, ne? Also wenn ich dann da irgendwas konfiguriere, dann bin ich fertig. Nun funktioniert das eigentlich im Normalfall nicht. Also Shops sind ja nicht Standard und ich in meiner Welt kann mir nicht vorstellen, dass ich einen Konfigurationsfile habe, das einbinde und dann läuft alles. Also ist es so oder was erwartet mich tatsächlich?
Tatsächlich schon. Also ich würde jetzt rein aus dem Bauch raus sagen, ist ein sehr hoher Prozentsatz, vielleicht lass es 95% sein. Natürlich musst du noch bestimmte Sachen anpassen, wie hey, das sind, wenn du verschiedene Backends noch dahinter hast, also wenn du einen Load Balancer, den Varnish als Load Balancer betreiben willst, klar, dann musst du die Backends definieren etc. Aber mal abgesehen davon, von dieser Environment-Konfiguration, sage ich jetzt mal so, funktioniert das bei den meisten direkt. Da muss ich auch sagen, ich habe da bisher weniger Varnish eingerichtet, das ist WooCommerce bzw. WordPress. Da habe ich nur ganz, ganz wenige, noch keine Handvoll. Aber da war es bisher immer so, dass man Sachen anpassen musste. Auch wenn da eine mehr oder weniger offizielle Varnish VCL bereitgestellt wird. Aber da ist halt der Customization-Grad noch höher, würde ich mal behaupten. Zum Beispiel bei Shopware hast du immer Checkout/Cart. Das ist dein Warenkorb. Bei anderen heißt es dann mal Kasse, mal Checkout, mal weiß der Geier, weil das halt sehr einfach customizable ist und dann macht halt jeder, was er will, in Anführungszeichen. Und das ist natürlich gerade für Varnish ein Problem, wenn URLs sich ändern, weil das funktioniert halt hauptsächlich über die URL. Wenn du eine bestimmte URL aufrufst, geht das durch Varnish durch und der prüft dann halt an bestimmten Regeln, was soll ich mit der Anfrage machen, soll ich die durchlassen, soll ich die im Cache nachgucken oder. Mhm. Und weil die sich bei Shopware in der Regel selten ändert, dann funktioniert das. Was ich schon mal gesehen habe, sind, wenn jetzt Kunden oder Shops so customized APIs noch angelegt haben, dann das heißt, normalerweise hast du ja einfach /API, das ist deine Route für die API. Dann gibt's noch zusätzlich für irgendwas anderes hat dann ein Kunde customized Route angelegt, keine Ahnung, Wavi-API zum Beispiel. Sowas muss natürlich berücksichtigt werden, dass für solche customized Routen dann auch gegebenenfalls der Cache anders funktionieren soll.
Okay, aber das ist ja tatsächlich nicht so der Standard, ne?
Genau.
Und wenn ich jetzt aber mich in so einem Standard befinde, dann habe ich immer so die naive Folgefrage, woher weiß ich denn, dass es funktioniert? Also klar, es ist schneller, also im besten Fall, aber wie kann ich es prüfen?
Ja, wenn du zuvor aus der Shopware-Dokumentation die VCL rauskopiert hast, dann...
Ich muss mich mehr mit der Shopware-Dokumentation beschäftigen.
Die ist tatsächlich, also ich weiß, früher hat man immer so ein bisschen auf der Shopware-Doku rumgeprügelt. Es war so die arme Robbe am Strand, wo man dann mit dem Baseballknüppel hingegangen ist.
Ich komme aus der Magento-Welt, ich denke gar nicht darüber nach, dass sowas existiert.
Ja. Aber ich muss dazu sagen, die hat echt an Qualität gewonnen und vor allen Dingen auch an Aktualität. Ja. Sprich, Dinge, die früher hast du teilweise, okay, es wurden neue Funktionen released und irgendwie Monate später kam erst die Doku dazu. Das ist nicht mehr so. Ist echt gut geworden und kann ich nur jedem empfehlen. Dementsprechend, wenn du die VCL genommen hast, dann siehst du, es gibt einen Teil in dieser Konfiguration, die Shopware bereitstellt, die setzt zusätzliche Header, nämlich bestimmte Header, ob das ein Cache-Hit war, also ein Treffer im Cache, ob das ein Miss war und wie alt der Cache ist und wie häufig der Cache schon aufgerufen worden ist. Sollte man natürlich dann später im Produktivbetrieb dann wieder entfernen. Ich meine, es tut jetzt auch nicht weh, aber theoretisch könnte dann jemand nachgucken, hey, wie häufig wurde die Seite aus dem Cache aufgerufen oder wie alt ist der Cache? Ja. Tut jetzt nicht weh, aber sind vielleicht Informationen, die man nicht unbedingt teilen möchte. Und das wäre zum Beispiel der erste, einfachste Punkt. Schau dir einfach die Header an, kannst du über jeden Browser dann machen, über die Response-Header und dann siehst du schon mal, hast du schon mal ein erstes Indiz, ob sowas funktioniert.
Wie messe ich denn am besten? Also wenn ein Kunde das macht, dann will ich ihm ja nachher sagen, boah, das gab jetzt Ladezeiten von bis zu... Und dann brauche ich ja Zahlen.
Ja, okay, das sind jetzt natürlich, Messung ist immer ein Thema. Viele Kunden nutzen dann externe Dienste, keine Ahnung, ob das jetzt Profiler sind, ob das jetzt beispielsweise von Google gibt es ja auch so, wie heißen die, ich komme gerade nicht auf den Namen hier, Lightspeed, Lighthouse.
Ach so, ja, ja.
Ja, ja, es gibt so Page-Speed-Tests halt. Dann kann man natürlich, da einfach vorher-nachher Messungen machen. Man muss dann natürlich darauf achten, ob der Cache dann auch wirklich gesetzt war. Nicht, dass du den Varnish vorher gesagt hast, ja, okay, clear Cache und dann den Test gemacht hast. Das bringt natürlich dann auch nachher nichts mehr. Wie gesagt, da gibt es die unterschiedlichsten Tools, aber letzten Endes solltest du bei Verwendung von Varnish, egal über welches Tool, doch erhebliche Verbesserungen sehen. Vorausgesetzt natürlich, der funktioniert sauber und richtig und wird nicht alle 5 Sekunden geleert, der Cache.
Wie kann das passieren? Also was sind denn so Worst-Case-Sachen? Kann Varnish abstürzen? Kann der sich alle 5 Sekunden leeren?
Ich sage jetzt mal so, das Worst-Case-Szenario, wenn der Cache geleert ist, ist natürlich super gering. Im Worst-Case hast du einfach eine entsprechend höhere Ladezeiten. Bei der Verwendung von Varnish gibt es natürlich auch noch so ein oder andere Fallstrick, über den man stolpern kann, der dann auch nicht mehr ganz so schön ist. Im Prinzip kann man aber eigentlich nichts kaputt machen. Also nichts kaputt machen, was irreparabel ist, sage ich jetzt mal. Im Zweifel einfach den Cache lernen bzw. Varnish kurz deaktivieren, wenn was grandios in die Hose gegangen ist. Aber es ist in der Regel nicht irreparabel.
Gibt es denn nachgelagerte Caches, die man dann mit Varnish nicht nutzen sollte? Gute Kombination?
Ja, also ich sag jetzt mal so, wenn du kannst natürlich auch ein Varnish als Reverse-Proxy davor geschaltet haben und Shopware trotzdem anweisen, hey, benutzt bitte einen Redis-Cache noch. Das geht auch. Ist jetzt halt die Frage, was nützt es dann einem noch? Ne? Also in der Regel, okay, wann würde denn der Cache überhaupt Sinn geben? Das würde nur dann Sinn ergeben, wenn Varnish den Cache nicht hat. Wann hat Varnish den Cache nicht? Wenn beispielsweise das Kommando Cache-Clear von Shopware gesendet wird. Okay, aber dann hat Redis den Cache auch nicht mehr. Ne? Also das ist halt meiner Meinung nach jetzt eine Ressourcenverschwendung. Auf der anderen Seite, ich würde dann beispielsweise Redis als Session-Händler weiter nutzen. Ne? Also man sollte jetzt nicht alles komplett einstampfen im Hintergrund, nur weil man jetzt Varnish davor hat. Aber so ein Full-Page-Cache macht dahinter halt dann nicht mehr so viel Sinn.
Es gibt also jetzt irgendwie keine Sachen, wo du sagen würdest, hey, sollte man trotzdem Redis Cache beibehalten, weil der ein besonderes Feature hat, was Varnish zum Beispiel nicht abbilden kann, aber trotzdem irgendwo. Ich will jetzt auch nicht irgendwie ganz diese 1,0,001% Ecke abdriften, wo es dann in extremst Optimierung geht. Da auf dem Level sind wir jetzt ja nicht. Aber ich sage einfach so, wo du sagst, dafür Redis sollte trotzdem bleiben, weil, also das würdest du jetzt erstmal sagen, so muss man nicht.
Nein, also ich meine, was macht denn Shopware im Cache? Neben dem Full-Page-Cache würde bei einem bestehenden Redis als Cache, würde Shopware dort beispielsweise auch die Shopware-Konfiguration ablegen im Cache. Ja, aber ist halt, das würde zum Beispiel ja bei Varnish nicht passieren, aber ist halt die Frage, okay, möchte ich das dann wirklich, ist es mir den Aufwand wert, nur die Konfiguration, kann man drüber streiten vielleicht. Man kann Redis noch auf die verschiedenen Cache-Adapter-Pools halt festlegen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte Varnish als Full-Page-Cache und für bestimmte Pools möchte ich aber den Redis-Cache nutzen. Aber das sind halt wirklich so extrem einzelfallabhängige Geschichten, wo man dann gucken müsste, ob sich das überhaupt den Aufwand wert ist. Aber eine Sache noch, die habe ich eben ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Ich habe ja gesagt, es ist eigentlich nicht gefährlich, Varnish zu verwenden, weil man es einfach gefahrlos wieder ausschalten kann, theoretisch. Das stimmt. Aber es gibt natürlich trotzdem Punkte, die man beachten sollte. Auch wenn man jetzt zum Beispiel, wie du hast ja eingangs gefragt, wie sehe ich denn, ob das überhaupt funktioniert? Und das kannst du ja über die Header sehen. Und Dinge, die man testen sollte, wären auch einmal natürlich alles, was dynamisch ist. Das heißt, der Warenkorb, ein Checkout-Prozess etc. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals von verschiedenen Browsern.
Ja, das hatte ich nämlich mal. Deshalb, das wäre jetzt noch so das Anekdötchen am Rande, dass ich tatsächlich mal getestet hatte und so, ach super, Produkt im Warenkorb und alles fein. Und aber jemand von einer anderen Web, also einem anderen Browser, von anderen IP auch, der sieht plötzlich meinen Warenkorb und das ist natürlich irgendwie, der Warenkorb war gecached. Super blöd.
Genau. So. Ja. Mhm. Genau, das sind halt so Dinge, deswegen testen, das auch wenn es sich erstmal stumpf und blöd anhört, das ist aber das A und O, glaube ich. Und,
ja, menschliche Tester, genau.
Auch automatisiert, wenn aber die wenigsten haben das, glaube ich, automatisiert. Ja, genau, da muss man natürlich aufpassen, dass bestimmte Seiten nicht gecached werden. Wir hatten ja eben schon mal angesprochen, API zum Beispiel möchte man ungern im Cache haben. Genauso wenig natürlich Checkout Card. Das ist jetzt natürlich, wenn man die Standardkonfiguration aus der Doku benutzt, dann ist das in der Regel drin. Also bisher war es immer drin. Ich weiß jetzt nicht, wie es zukünftig sein wird, aber eventuell wird sich da mit den ESI-Blöcken was ändern. Aber bisher, klar, sind natürlich einfach, ist direkt die URL Checkout Card beispielsweise komplett ausgeschlossen vom Cache, aber hilft trotzdem einfach mal zu testen. Vielleicht hat man ja irgendwo Copy-and-Paste-Fehler gemacht und dann schon ist der Warenkorb gecached.
Ich hätte eine kleine Anmerkung noch bezüglich der Frage nach, brauche ich denn dann noch andere Caches, wenn ich jetzt Vanish habe? Und dazu würde ich ganz einfach mal in den Raum stellen, dass es einfach bestimmte Pages gibt, die liegen nicht in einem Full-Page-Cache, zum Beispiel der Checkout. Aber der Checkout profitiert natürlich von Caches in Shopware. Und ne, ich meine, dann kann man einfach mal ausprobieren, wenn ich jetzt andere Caches irgendwie wieder abschalte, nachdem ich Vanish integriert habe, ob mein Checkout noch die Performance hat, wie ich sie gewohnt bin. Also ne, erstmal sind die unabhängig voneinander. Wenn ich jetzt in Shopware 5 war dieser Model Cache sehr präsent, ne, wenn ich mir den jetzt deaktivieren würde in irgendeiner Form, dann wäre halt alles in Shopware langsam, bis auf die Seiten im Fullpage Cache, weil die gar nichts mehr mit dem Shopware Backend zu tun haben. Aber natürlich, wie gesagt, ist nicht alles im Fullpage Cache. Ne? Das heißt, aus der Sichtweise würde ich alle Caches als unabhängig voneinander betrachten. Ich möchte sie in der Regel haben und ich muss nur vom Aufwand her abwägen, welche Backends verwende ich. Aber deaktivieren sollte man eigentlich gar nichts.
Zumal man auch fairerweise auch sagen kann, ein Redis Cache ist gefühlt auch super einfach zu, auch in Shopware 6 einzurichten. Also das geht auch tatsächlich über ein paar Klicks bei einem Hoster eigener Wahl in der Regel und dann halt dem auch ein paar Konfigurationsdateien anpassen. Und das ist dann eigentlich auch schon die große Kunst. Also, aber dazu hatten wir auch schon die Folge.
Genau, das, also was Sebastian... Entschuldige.
Nee, ist eine neue Frage. Gerne.
Okay, dann. Das, was Sebastian meinte, das meine ich halt mit diesen Cache-Adapter-Pools, was ich eben gesagt habe. Ne, natürlich, das ist dann einzelfallabhängig. Das muss man dann halt einzeln für sich nachschauen, wie man die konfiguriert und ob man die rausnimmt. Aber ja. Okay, damit möchte ich das Thema.
Ich habe nur eine Frage noch zu Shopware im Speziellen. Jetzt kommt, also in Shopware verändert sich ja noch wahnsinnig viel. Also wenn du eben sagst, zum Beispiel 6.6 auf 6.7, da wird eben mit diesen ESI-Blöcken noch einiges dazukommen. Das heißt, man sollte auf jeden Fall bei allen großen Releases, diesen 6.4, 6.5, diesen Major Releases oder auch bei allen kleineren, also wie ist die Erfahrung? Also klar, Release die Doku, habe ich jetzt verstanden, aber also ist es zwingend, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich dann immer was ändert? Was ist so eure Erfahrung?
Ja, also es ist tatsächlich interessant, witzigerweise kam, du hast das ja, glaube ich, auch auf der Shopware Unconference gesehen. Ich hatte ja auch da meinen Vortrag gehalten in 30 Minuten. Shopware installieren mit Vanish, Redis, OpenSearch etc. Und da ist mir tatsächlich der Fehler passiert. Und zwar, ich glaube, 1-2 Tage vorher gab es eine neue Shopware-Version. Und ich glaube, das war dann die 6.6er, oder ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich hatte aber die Config genommen aus der 6.5er. Und ja, interessanterweise, den Tag später hatte sich dann Sona und ich mich nochmal kurz hingesetzt, um das Problem rauszufinden. Und da ist uns dann aufgefallen tatsächlich, dass an der Konfiguration, es war halt nicht mehr im in dem Framework-YAML-Zweig, sondern in dem Shopware-YAML-Zweig oder umgedreht, eins von beiden. Und dadurch hat es halt nicht mehr funktioniert. Also man sollte schon, wenn man so Major-Updates macht, natürlich draufschauen. Also ich nenne es mal Major, obwohl es eigentlich syntaktische Minor Upgrade ist, aber wenn man halt so ein großes Update macht, sollte man auf jeden Fall dann die Dokumentation sich anschauen, ob sich da was verändert hat. Natürlich kann man letzten Endes auch sagen, ja, okay, ich mache einfach ein Backup und teste einfach mal ins Blaue. Wenn man nachher das getestet hat und es funktioniert noch alles, auch gut. Kann man machen, aber man kann sich halt schon mal viel Frust natürlich sparen bei der Fehlersuche, indem man einfach direkt reinschaut. Und es ist ja nicht nur in Bezug auf Varnish so, dass sich Dinge ändern, sondern gerade so im Bereich von 6.4, 6.5, 6.6, da gibt es so viele Änderungen, was natürlich gut ist, aber die muss man dann auch beachten einfach nur mal. Ich erinnere mich daran, dass gerade dieser Web-Updater, der hier und da auch genutzt worden ist, der, also wenn man über über das Backend diesen Updater fährt von 6.4 auf 6.5, dann gibt es, ja, passiert, dass Leute das halt über die Administrationsoberfläche machen, über den Admin-Bereich, ja, ich weiß, Backend-Admin, ja, dass dieser Update-Prozess die Shopware 6.5 runtergeladen hat und weil es einen Wechsel von 6.4 auf 6.5 gab es einen Wechsel, nämlich da wurde dann gesagt bei 6.5, okay, die .env ist nur noch ein Template. Es müssen dann zwingend alle Customized-Änderungen in der .env-Local drin sein und dieser Update-Prozess hat aber die .env überschrieben während des Update-Prozesses und dadurch fiel dann beispielsweise die Datenbankverbindung flach und dann hattest du nur einen kaputten Shop. Das ist nicht einmal passiert, das ist mehrmals passiert und deswegen immer natürlich Backups machen vorm Update.
Backups und Stagings und genau, alles doppelt testen, ja. Genau.
Vielleicht habe ich ja noch so eine Frage, die sich jetzt spontan mir im Kopf sich entwickelt hat. Wir haben ja, also gesagt, so, wir haben Varnish, wir können auch das Ganze aber auch ein Stück weit über Redis cachen und auch Dateisystem wäre natürlich so die allerschlimmste, aber immerhin eine Lösung. Was ist denn mit CDN? Also der ist ja quasi gefühlt nochmal davor, rein hypothetisch, theoretisch. Ne? Also würdest du sagen, jemand, der Varnish hat, braucht kein CDN oder braucht er beides? Also wie würdest du da das Zusammenspiel vom so ein bisschen einschätzen?
Das kommt jetzt drauf an. Es ist wie mit allem, es kommt immer drauf an. Aber der Anwendungsfall. CDNs bieten ja mittlerweile auch eine ganz breite Palette an Services an. Also wenn ich jetzt ganz klassisch nehme, das, wofür CDN steht, also für Content Distribution Network, also wo Inhalte über die Welt verteilt sind, damit die halt schneller von allen Punkten der Welt erreichbar sind, um es mal in einem Satz zu formulieren, muss ich halt darauf achten, wo ist denn meine Zielgruppe? Bin ich jetzt hier ein Shop, der rein in Deutschland oder im Dachraum agiert? Ist das okay? Dann weiß ich, kommt jetzt drauf an, auf welcher Größenordnung natürlich, dann macht es vielleicht auch Sinn, wenn ich hunderttausende Anfragen am Tag habe, würde das vielleicht Sinn machen. CDNs sind meistens extrem gut angebunden an den Knotenpunkten natürlich und die bieten dann unterschiedlichste Dienstleistungen. Beispielsweise könnte ich meine Bilder auslagern, damit die natürlich schnell geladen werden, weil das ist ja das Größte und so. Dann gibt es auch noch welche, die halt auch so eine Art Caching dann machen, ähnlich wie Varnish. Aber da sind wir dann halt in Regionen, die, dann sind wir bei Dienstleistern, die auch natürlich bezahlt werden wollen. Das ist halt auch noch entsprechend wieder teurer. Das muss ich halt auch wieder abwägen. Es ist halt alles eine Frage der Skalierung. Ich fange halt an mit meinem Shopware-Festplatten-Cache, wenn ich vielleicht, wo wir eingangs waren bei der Frage, wenn ich den Aufwand nicht eingehen will und sage, ich habe nur meine 5 Besucher, dann lass den Cache auf der Platte liegen. Dann gehe ich vielleicht in Redis, dann gehe ich in Varnish und dann gehe ich vielleicht in CDN, was halt die Anfragezeiten halt weltweit verbessert, weil die Anfrage dann nicht immer nach Frankfurt gehen muss, ins Rechenzentrum oder zu dem Knotenpunkt, sondern kann dann vielleicht direkt in New York beantwortet werden oder in Tokio oder wo auch immer die Anfrage herkommt. Klar, aber das ist dann auch vom Traffic abhängig und natürlich auch zum großen Teil von meinem Budget und wo verkaufe ich eigentlich? Das ist, glaube ich, so die Hauptfrage. Wenn ich jetzt nur im Dachraum verkaufe oder im Euroraum, muss ich vielleicht keinen CDN weltweit verteilt haben. Also das sind halt alles Abwägungen, die man treffen muss und letzten Endes muss man da, glaube ich, eine ökonomische Balance finden, die für einen passt, genau. Deswegen, ja, es kommt drauf an.
Ich habe die Uhr nicht im Blick, weil ich keine Brille auf habe und die Uhr nicht erkennen kann. Das nur mal so am Rande.
Wir sind bei der 55. Minute.
Okay, wir sind bei der 55. Minute. Ja, dann bin ich, glaube ich, aber auch mit so meinen Kernfragen und meinen wichtigsten Fragen durch. Ja. Vielleicht können wir noch so eine kleine persönliche Ecke machen. Ich habe nämlich mir ein ganz tolles Fragekartenspiel gekauft und mit dem kann man sagen, darf ich dich was fragen? Und die Fragen sind unterteilt in gestern, heute, morgen. Und du darfst dir jetzt was aussuchen, ob ich dich was über gestern, über heute oder über morgen fragen soll. Und dann ziehe ich eine Karte.
Oh, das ist auch spannend. Ja, sehr schön. aber ich würde gerne morgen nehmen. Mhm. Gestern und heute sind ja schon fast vorbei.
Vorbei, ne? Was soll heute auch noch passieren, ne?
Genau.
Dann frage ich dich was über morgen und da stand was das Wort Testament, das finde ich jetzt ein bisschen. So. Wem musst du denn deine Meinung noch sagen, wird hier gefragt.
Boah, das ist eine schwierige Frage tatsächlich, weil ich bin eigentlich der Meinung, da sind wir schon wieder bei meiner Meinung. Wem muss ich meine Meinung sagen? Ich bin eigentlich also meiner Meinung nach da relativ ausgeglichen. Ich habe jetzt mit niemandem direkt Groll oder
sicherlich ist das jetzt so für die Öffentlichkeit eine sehr schwierige Frage.
Es kann auch eine positive Meinung sein, und ne? Du kannst auch jemanden loben oder sagen, hey.
Ja, oh, das kann ich machen. Wem könnte ich denn meine Meinung sagen? Euch tatsächlich. Ich finde es toll, dass ihr mich hier eingeladen habt. Nein, ernsthaft, ich fand das super schön und super spannend beim letzten Mal schon. Ich bin hier sehr herzlich aufgenommen worden und dass ihr mich jetzt nochmal einladet, das freut mich ungemein.
Ja, danke. Es macht aber auch wirklich immer sehr, sehr, sehr viel Spaß mit dir.
Ich habe nicht diesen Tipp reingebracht, weil ich gedacht habe, du wirst uns dann gleich dich bei uns bedanken. Ne? Das war eine gute Meinung sagen
kannst. Das ist super. Ja.
Aber vielen Dank.
Ja. Sebastian, magst du auch oder magst du lieber nicht?
Oh ja, sehr gerne. Ich möchte eine Heute-Frage.
Eine Heute-Frage. Dann die Heute-Frage. Wie sorgst du für dich selbst?
Oh, das ist gut, das ist gut. Ich versuche immer jeden Tag für mich selbst Zeit zu haben. Also im Sinne von, ne, was hast du länger nicht gemacht? Was fehlt dir vielleicht momentan? Wo brauchst du vielleicht einen Ausgleich? Ne? Ja. Wenn man so eine stressige Woche hat, weil es irgendwie viele Feuerwehraktionen gab, dann ist halt mal dieses ich will jetzt einfach mal 15 Minuten auf dem Balkon sitzen und einfach die Blätter angucken, der Bäume, ne, wie sie irgendwie im Wind sich bewegen und so. Also das ist halt schon immer so, was ich mir so für jeden Tag meistens abends dann überlege. Oft sind es auch einfach, also die Sachen, die mir dann fehlen, ist auch einfach die ausgelassene Kommunikation, gerade im Freundeskreis. Ne, da gibt es auch immer Gelegenheiten für, ob es nun irgendeine Online-Lobby ist, wo man einfach mal locker chattet, ne, oder halt dass man wirklich rausgeht und sich verabredet. Ja. Also das ist wirklich, wo ich mir immer, also es gibt auch Tage, wo ich das nicht mache, aber die meisten Tage ist es wirklich so, dass ich mir überlege, hey, du machst noch eine Sache für dich, die nur für dich ist und die dir wirklich jetzt gut tut.
Ja, super gut, ja. Könnte man glatt eine ganze Folge drüber machen. Ja.
Wie viele Fragen hast du noch, Carmen?
Oh, ich habe noch ganz, ganz viel. Edin, willst du auch eine?
Ah ja, jetzt komm, Edin.
Na gut, dann wir hatten heute, nehme ich mal gestern.
Dann nimm mal gestern.
Aber ist gestern auch vorgestern und vorgestern?
Ich habe keine Ahnung, ich habe das Spiel tatsächlich vor dieser Folge aufgemacht. Ja.
Cool.
Wofür bewunderst du deine Eltern, ist die Frage.
Boah. Das ist eine verdammt gute Frage. Ich meine, sehr viele persönliche Sachen natürlich. Und ja, so vieles, dass ich auch das hier machen kann, was ich gerade tue. Natürlich geht sehr ja. großes Stück da drauf, dass die mir sehr viele möglich haben. Aber jetzt werde ich ja sentimental und
hören deine Eltern denn Ende, genau. ja. hören genau. deine Eltern denn deinen Podcast, Edi?
Mein Vater würde es auch nicht verstehen. Also da muss, da habe ich ja das liegt auch meinem Migrationshintergrund ein Stück weit. Und meine Mutter, glaube ich, würde sich stark thematisch langweilen, wenn die was über Warnisch sich anhören würde. Es wäre toll, wenn ich natürlich mit meinen Eltern darüber sprechen könnte. Aber
kannst ja sagen, sie sollen sich die Folge anhören ab Minute 58 oder so.
Ja, werde ich in der Tat mal machen. Ich glaube, die wissen jetzt gar nicht, dass ich das mache. Ich kann mir nicht auf die Idee, das zu zeigen. Ja. Sehr schön. Was mit dir kam?
Dann oh, ich bin jetzt gar nicht, es sind jetzt drei Sachen. Was nehme ich denn dann? Dann nehme ich mal den Morgen. Und, willst du im Alter schöner oder schlauer werden? Oh, schön schlau. Ach, also schlauer.
Schön schlau.
Ach, ja, schön schlau. Kann ich noch schlauer werden, aber schöner geht immer. Ne? Ja, ich glaube, ich möchte schöner werden.
Coole Sache. Ja. Ich finde die Idee mega. Auf jeden Fall sollen wir es beibehalten, auch für die künftigen Folgen.
Ja, sehr schön. Ja. Ja, dann tausend Dank für diese Stunde, fürs nochmal kommen. Sebastian, fürs erste Mal da sein. Ist vielleicht ja auch nicht das letzte Mal. Ja, sehr viel Spaß gemacht.
Auch meinerseits, vielen Dank.
Mhm. Ja. Das gleiche. Ja. Ich hätte noch eine ganz kleine Anregung, weil wir zwischendurch so, ne, gerade bei Warnisch gefragt haben, okay, wie merke ich das denn und was kann ich damit eigentlich rausholen? Vielleicht macht ihr mal eine Folge zum Thema Performance, also insgesamt Shop-Performance, ne? Wie kann ich überhaupt feststellen, was genau ist denn schnell und langsam und wie kann ich rausfinden, woher kommt das? Vielleicht nur so als kleine Anregung. Ne? Mhm. Zufällig weiß ich, dass sowohl Adrian als auch ich in dem Thema uns auch ein bisschen zurechtfinden. Von daher ganz, ganz uneigennützig. Vielleicht interessiert das ja auch die andere Hörerschaft.
Ganz bestimmt, unbedingt, sehr cool. Ja. Hier sind 111 Fragen drin, ihr könnt noch mal wiederkommen.
Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass ich dabei sein konnte. Vielen, vielen
Dank. Danke auch.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ja. Tschüss.